Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Eine weitere Episode im Recruiting Basics Podcast und heute, lieber Arthur, sind wir wieder in einer Solo-Folge unterwegs.
Hallo zusammen, grüß dich Stefan, freue mich auf diese Folge heute.
Das wird spaßig, denn das ist mein Home-Turf. Bin ich mal gespannt, was ich da raushauen kann heute. Wir haben ja mit dem Stefan Reiser gesprochen, er war bei uns zu Gast. Und wir haben tatsächlich so das Thema Zusammenarbeit innerhalb einer HR-Abteilung mal mit ihm diskutiert. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen RecruiterInnen und HR-Business-Partnern. Und da haben wir vom Stefan auch die klare Botschaft mitbekommen, Recruiting ist integraler Bestandteil von HR und das gehört da einfach auch mit rein. Und dass Recruiting am Ende des Tages tatsächlich mehr als nur Stellenbesetzung ist. Also
vor allem, was ich da sehr spannend fand, war, dass er sagte, Recruiting ist dann ja irgendwann fertig und HR übernimmt ab dem Moment, wo die Person startet und deshalb hängt für HR-Business-Partner auch ein großer Teil des Herzens daran, die richtigen zu finden, in Anführungszeichen. Nicht nur die richtigen auf dem Job, die matchen auf so ein Anforderungsprofil, sondern auch später ins Unternehmen, ins Team, in die Kultur mit reinpassen, weil, ich formuliere es mal ganz salopp, wenn das dann in der Richtung nicht matcht, dann müssen die das ausbaden, ja, den Mist halt wieder gerade rücken. Das klingt jetzt total gemein, aber manchmal passt es ja einfach nicht oder es gibt dann doch weitere Wege. Und deswegen sind die da sehr, sehr involviert teilweise, weil es ihnen so wichtig ist.
Und ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt, den ich auch aus meiner Wahrnehmung oder aus meiner Perspektive auch als ehemaliger Head of teilen kann. Wenn wir das wirklich schon in Gedanken voneinander trennen und das hört irgendwo ganz klar auf, dann bauen wir innerhalb von HR auf einmal selber Silos auf, die wir in anderen Abteilungen auflösen wollen, indem wir die richtigen Menschen einstellen. Also von daher pflichten, glaube ich, wir beide, Arthur, und ich tue es auf jeden Fall, dem Stefan Reiser da auch komplett zu, dass das wirklich Hand in Hand auch gehen muss.
Absolut. Das auch Interessante ist, dass natürlich so ein HR-Business-Partner oder auch HR, die Fachbereiche näher begleiten, naturgemäß mehr verstehen von den Fachbereichen und was, womit die sich auseinandersetzen, auch vom Business-Modell, von der Wertschöpfung. Und das weiß ein HR-Business-Partner im Zweifel deutlich besser, weil die öfter im Austausch sind zu solchen Themen. Und ich fand das sehr interessant, wie er sagte, gute RecruiterInnen, die ziehen sich dieses Wissen komplementär dazu. Also die holen sich das als entscheidenden Erfolgsfaktor mit rein, weil dieses Verständnis, dieses Business-Verständnis sehr, sehr wichtig ist, um ja auch alles richtig zu machen. Ich glaube, wir haben auch in der Folge von dem Teuger gesprochen, der ja auch total dahinter steht. Versteh dein Business, dann kannst du gute Leute finden im Kern. Und das ist genau das, was ich auch unterstreichen würde.
Dieses tiefe Verständnis für offene Positionen ist ja oftmals für RecruiterInnen auch wirklich schwierig, ne? Insbesondere, wenn du als Newbie oder gerade von der Hochschule kommst und ganz neu in der Organisation bist und dir auch erstmal die Gesamtzusammenhänge in einer Orga zusammenbauen musst, das ist nun mal komplett unterschiedlich. Du hast vorhin auch von Kultur gesprochen, das muss man natürlich auch erstmal ein wenig spüren und deswegen ist dieses, und dazu habe ich tatsächlich auch mit dem Stefan in meinem Ja klar Podcast gesprochen und das war vor anderthalb, zwei Jahren und es hat sich in der Zeit nicht großartig viel verändert, zumindest nicht in der Kernbotschaft selber. Tiefes Verständnis für das, was die Führungskräfte in ihren Abteilungen brauchen und da müssen wir uns Informationen abholen. Und in aller Regel, ich stimme dir komplett zu, Arthur, in aller Regel haben die Businesspartner einfach eine ganz andere Taktung mit Führungskräften, was die Touchpoints angeht. Und entsprechend kriegen die auch zwischen den Zeilen mit, was in der Abteilung passiert. Und dann können wir als RecruiterInnen, ich glaube, wir können das Gespräch das, was wir immer mit Anforderungsprofil oder auch Anforderungsanalyse sagen, das können wir nicht komplett ausmerzen. Das müssen wir trotzdem machen. Aber so dieses Begleitende und dieses zwischen den Zeilen auch von sehr erfahrenen HR-Business-Partnern zu lernen, das macht hochgradig Sinn.
Ich finde gerade die Ergänzung ist ja spannend. Also weil auch mal aus einer anderen Perspektive besprochen, wie ist das dann auch als HR-Business-Partner oder wie erlebe ich es manchmal, wenn ich mich mit KollegInnen oder auch Kollegen aus dem Netzwerk dazu austausche, die sind teilweise so nah dran, dass sie auch dann nicht mehr die richtigen Dinge loslassen können. Mhm. Und da ist man als RekruterIn natürlich, das ist auch was Gutes, dass man weiter weg ist, weil man manche Dinge auch herausfordern kann, weil man auch den Job, den es hier zu besetzen gibt, vielleicht auch mal in einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und es kommen ganz andere Sachen raus, die im Fokus stehen sollten, als vielleicht alle Partei denken. Was ja nicht heißt, dass man das, was man gerne hätte und auch braucht, nicht trotzdem mit einfließen lassen kann. Nur eben methodisch aus dem Kontext von einer guten Auswahl, von einem guten Interviewprozess mit einbindend und nicht als dann vielleicht auch sehr, sehr holistisch und allgemein. Ja, und ja, das ist für mich der Unterschied, den man machen kann, wenn man gut kooperiert.
Ja, ich glaube, das ist auch viel Wollen, ne? Also das ist viel Wollen von beiden Seiten. Das gehört auch zur Unternehmenskultur dazu, dass Kooperationen oder generell die Zusammenarbeit auch gefördert wird. Da sind natürlich dann so Silo-Denke ist dann überhaupt nicht hilfreich. Hilfreich kann es aber sein, und da waren wir uns mit dem Stefan auch einig, Arthur, dass wenn RekruterInnen ein methodisch sauberes Wissen mitbringen, dass die dann auch eher innerhalb des Teams als kompetent auch wahrgenommen werden. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass es halt schwierig ist, in Organisationen, egal welcher Größe, wirklich Recruiting mit juniorigen Menschen zu besetzen am Ende des Tages. Das halte ich für nicht wirklich fair. Es ist in vielen, und da sind wir mit dem Stefan auch übereingekommen, es ist in vielen Organisationen so, dass das auch gar nicht so gut bezahlt wird, ne, weil es ist halt ein Einstiegsjob und du wirst halt dort reingeworfen und sollst halt einfach dann mal Recruiting machen. Hast meistens kein gutes Onboarding, hast aber direkt Druck auf den Kessel und musst 10 Positionen gleichzeitig besetzen. Hast aber meistens, und das ist etwas, das habe ich in der, ich sag mal, Bildungslandschaft auch noch nicht wirklich gesehen. Du hast halt dieses Methodenwissen, von dem wir auch immer sprechen, also Stichwort Eignungsdiagnostik, das hast du in aller Regel vorher als Student, als Studentin nicht wirklich aufgesaugt, sondern springst einfach idealerweise in den erstbesten Job. Und was ist das normalerweise? Das kann durchaus direkt in der Industrie oder in einem Unternehmen sein, in dem wir ja auch tätig waren und sind. Oftmals ist es aber so, dass du als Hochschulabsolvent vielleicht eher auf dem Personalvermittlungsmarkt unterwegs bist. Und da, nach meinem Wissen, bin gespannt, wie du das siehst, Arthur, gibt es aber seltenst methodisches Fachwissen.
Stimme ich dir zu, also auch gar nicht, weil würde ich niemanden zur Kritik machen. Ich glaube, der Kernjob von Personalvermittlern, Personaldienstleistern, Leistungen da draußen ist nicht, dieses methodische Wissen ranzubringen. Worum es häufig da in dem ersten Schritt geht, ist überhaupt erstmal Interesse zu generieren für eine sehr, sehr spezifische Rolle oder auch für so ein schweres, ich sag mal, örtliche Gegebenheit. Ja, das ist dann einfach eben die Herausforderung. Und dann auch mal die grundsätzliche Motivation abzuklopfen. Das heißt, zu sehen, passt das, was die Person sich vorstellt für die nächste Rolle, zusammen mit dem, was die Firma sucht. Und das kann tendenziell auch schon der richtige Schritt sein. Methodisch wird da selten was verlangt. Warum? Weil auch auf Seiten der Unternehmen häufig dieses Wissen überhaupt nicht vorhanden ist. Dass es etwas Sinnvolles ist, sich solche Gedanken zu machen. Und von RekruterInnen würde ich das tatsächlich qua Definition der Rolle im Unternehmen bis zum gewissen Grad einfordern wollen. Warum? Weil das absolute Grundlage ist für den eigenen Job. Wenn die HR-Business-PartnerInnen davon Bescheid wissen, ist das gut. Müssen sie in aller Tiefe verstehen, wie es geht? Das glaube ich eben nicht. Dafür ist die Employer-Journey, die sie betreuen, viel zu lang. Und von allem überall Spezialisten Wissen zu haben, ist unmöglich.
Ist es. Und dann vermixt es auch komplett, ne? Und deswegen brauchen wir auch, um da auf einen von unseren vier Grundlagen auch zu referenzieren, wir brauchen halt diese Klarheit idealerweise schon in den Rollenbeschreibungen, die wir in der HR-Abteilung haben, ne? Und das auch sehr dediziert und sehr genau. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle immer unsere Rollenbeschreibung aufhaben müssen als Word-Dokument, sondern dass wir einfach zu 80-85% wissen und auch klar definiert ist, mit welchen Zielen wir auch arbeiten. Und das Ziel eines HR-Business-Partners ist dann auch innerhalb der HR was anderes als bei einem Recruiter. Und das ist auch gut so, weil die Kompetenzen oder die überfachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, die ein HR-Business-Partner für die erfolgreiche Ausübung muss, sind anders als bei RecruiterInnen.
Total. Und das ist ja auch wichtig, sonst gäbe es die zwei Funktionen in größeren Strukturen ja so losgelöst nicht voneinander. Und ich sehe auch eine Herausforderung darin, dass RecruiterInnen-Jobs häufig Einstiegsjobs sind. Wenn man das richtig aufsetzt, ist das per se kein Problem, wenn man sagt, man braucht gewisse methodische Vorkenntnisse dafür, sei es Wirtschaftspsychologie oder Psychologie insgesamt, um methodisch gut das Wissen reinzubringen. Aber auch dafür muss eine Organisation bereit sein. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Das sind nicht nur HR, die sich da entscheiden, wir gehen da auf einen Weg und machen da jetzt mehr einen Knopf dran, methodisch sauber zu arbeiten, das ist eine strategische Entscheidung des Unternehmens.
Und eben diese Verankerung, die kann über Ziele funktionieren. Und genau eben diese Verankerung und diese Sichtweise aufs Recruiting, wenn ich die als HR-Leiter habe, ist das gut und hilfreich für die inner-HR-lichen Prozesse, nenne ich es mal. Wenn diese Sichtweise und Perspektive aber in der gesamten Orga, ich sag mal auch vom C-Level, nicht eingefordert wird oder auch nicht vorgelebt wird, habe ich natürlich ein Riesenproblem und renne da eben keine offenen Türen ein. Und dann wird es natürlich schwierig, auch wieder den Mehrwert von HR herauszustellen. Und dann sind wir in dem ganzen Kladderadatsch wieder unterwegs. Aber ich glaube, bei uns selber anzufangen, und das war auch so ein bisschen die, was ich aus dem Interview mit dem Stefan auch mitgenommen habe, er kennt jetzt insbesondere die Brille als HR-Business-Partner. Ganz viele HR-Business-Partner wollen auch gar kein Recruiting machen, ne? Die haben da gar nicht so wirklich Bock drauf. Das ist dieses Wollen und Können. Das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, dass diese Rollen so miteinander vermixt sind, dass du oftmals gar nicht mehr genau weißt, wo jetzt deine Focus-Area ist. Da ist dann halt keine Klarheit drin. Und die, ich muss es wirklich so sagen, ich habe das jetzt schon ganz oft erlebt und auch Menschen eingestellt, in HR-Business-Partner oder auch Personalreferentenfunktionen, HR-Generalist, you name it, ne? Also die wollen am Ende gar nicht so unbedingt Recruiting dann auch machen und sagen, ey, das ist wirklich ein Themenfeld, da sollen sich andere drum kümmern. Jetzt haben wir aber die organisationelle, heißt das so, Schwierigkeit, dass du in kleinen, wachsenden Organisationen hast du gar nicht diesen Reifegrad der Organisation insgesamt, so dass vieles auch in einer Rolle verschwimmt. Aber auch das ist an und für sich kein Showstopper, wenn im Vorfeld mit der Organisation klar definiert ist, welche Ziele wir denn gemeinsam erreichen wollen.
Total. Zwei Ergänzungen. Erstens, Stefan hatte natürlich einen sehr, sehr starken Background in Talent Acquisition und Recruiting. Also der war da sehr, sehr gut vorinformiert. Das ist nicht jeder und es ist eben ein spezielles Feld. Aus meiner Sicht natürlich, qua Passion ist das ein herausforderndes Thema, was man nicht nebenbei machen sollte. Vielleicht können wir so ein bisschen einen Schwenk nehmen zu, wir haben die Situation jetzt ganz gut erfasst. Ich glaube, das ist einfach manchmal so, dass es gewisse Herausforderungen gibt. Die Frage ist ja, man kann ja in unterschiedlichen Szenarien stecken. Entweder ist man in einer Organisation, wo man als Recruiterin Einstiegsposition wahrnimmt, HR-Business-Partner mitspielen. Was kann man dort tun? Vielleicht fällt uns auch ein, was kann ich tun, wenn ich eigentlich alles machen muss? Das ist wirklich auch tierisch herausfordernd, wenn man Recruiting auch noch macht als Personalreferentin oder HR-Business-Partnerin. Für mich ist ja ein bisschen die Frage, Stefan, aus deiner Sicht, was können wir mitgeben, was man machen kann? Ja.
Also was wir da ganz klar mitgeben können, ist, dass wenn wir als RecruiterInnen wirklich alles auf dem Tisch haben, dann müssen wir ganz als allererstes die Hand heben und sagen, ey, das funktioniert so einfach nicht. Ne? Also das ist auch so ein bisschen, aus meiner Sicht ist das eine gewisse Selbstverantwortung als Mitarbeitender selber in der HR-Abteilung. Natürlich, wenn du am ersten Tag drin bist, sagst du nicht sofort, ich habe zu viel auf dem Tisch oder ich mache nur das und mache nur das. Das gehört zum Spiel auch mit dazu. Ich glaube, das, was wirklich funktionieren kann, ist darauf hinzuweisen, dass es klare Prozesse gibt, ne? Und dass es auch zwischen, weil wir so auch in die Folge gestartet sind und so auch mit dem Stefan gesprochen haben, dass wir klar wissen, wo Übergabepunkte sind und dass wir die miteinander im Prozess definieren und dass es ganz viel miteinander gesprochen wird. In aller Regel sitzen Recruiter und HR-Business-Partner normalerweise in einem Büro oder wenn nicht sogar auf einem Flur. Das heißt, die Wege sind kurz. Das heißt, sich da auch in das Interessenfeld mit reinzuwerfen und wirklich ganz viel miteinander zu sprechen. Aber ich glaube, diese Übergabepunkte im Prozess, genau bei dem Punkt brauchen wir eine kurze Abstimmung. Ich glaube, das kann ein Gamechanger sein.
Ich glaube auch, um unsere Grundlage zu benennen, ist für mich Klarheit hier. Ich denke, es kann ein sehr guter erster Schritt sein in der Situation, dass man als RecruiterIn irgendwo drinsteckt, wo viel Abstimmung notwendig ist, weil die HR-Funktionen stark involviert sind im Prozess, was per se auch absolut okay und sehr sinnvoll ist. Es ist, glaube ich, diese typische Abgrenzung sehr, sehr relevant. Also genau zu wissen, wie läuft mein Recruiting-Prozess ab, was ist der erste, zweite, dritte, vierte Schritt und wie lange dauert das Ganze auch, also sich auch einfach bewusst zu sein, ich mache das Kickoff und brauche dann vielleicht irgendwie 2 Tage, bis es die Stellenanzeige kommt, dann ist das Ganze online für 30 Tage, das heißt, ihr braucht entsprechend dann und dann für Interviews Zeit oder auch alleine zum Screenen der Bewerbungen, die wir gemeinsam auch durchgehen, braucht ihr Zeit, dann braucht es Zeit für Interviews und hinten raus, lieber HR-Business-Partner oder liebe HR-Business-Partnerin, lieber Fachbereich, nehmt euch auch Zeit fürs Thema Angebot, wenn das nicht auf Recruiting-Tisch liegt, weil häufig hängt es auch da hinten. So viel Klarheit aufzubringen und so viel Standing sich aufzubauen, indem man sagt, ich bin zwar nicht überall verantwortlich im Recruiting und nicht jeder Schritt gehört zu mir, warum auch immer, aber ich kann hier ganz viel Klarheit mit reinbringen, indem ich den Prozess von hinten aufziehe, euch mitteile, welche Schritte notwendig werden, um erfolgreich zu sein in dieser Rekrutierung und so einfach die Kontrolle und die Steuerung zu übernehmen, kann dazu führen, dass man sich sehr, sehr gut positionieren kann als ein unfassbar relevanter Player, Playerin in diesem Prozess, die sehr, sehr gut unterstützen können, je nach Setup.
Das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Ich glaube, Klarheit kommt hier als unserer Basic am meisten durch. Was für mich aber auch noch übergreifend ein ganz wichtiger Basic ist, ist Commitment. Und dieses Commitment kommt tatsächlich von der Organisation auch selber, ne? Also das ist so ein bisschen die Verbindlichkeit auch der Organisation gegenüber der HR-Abteilung. So, da können wir eine eigene Folge drüber bauen, aber ihr merkt daran auch schon, dass diese 4 Grundlagen sind natürlich übergreifend und in dieser Episode ging es dann mehr um Klarheit, aber wir können die anderen 3 wie Transparenz, Struktur und eben auch Commitment nicht ganz trennscharf ausschließen. Und das ist ja auch das Gute daran, dass man sich auf diese Basics dann auch konzentriert und eben nicht auf den nächsten Trend 2026. Und dieses Commitment, das habe ich mir in meiner Rolle als Head of HR tatsächlich immer von vornherein von meiner Führungskraft, und das war dann der CEO oder Gründer, habe ich mir dann reingeholt. Das war dann wichtig, auch in der Kommunikation gegenüber Führungskräften, um sich dann da wieder das Commitment abzuholen. Und das hat dann wirklich in 95% der Fälle richtig gut funktioniert. Weil wenn ich dann auch als Head of HR dann mich mal hingestellt habe, um meine RecruiterInnen oder auch HR-Generalisten waren es bei mir, auch zu schützen vor Führungskräften, hatte ich halt mein CEO, weil wir uns halt auf gewisse Leitplanken und eben auf gewisse Unternehmensziele verständigt haben.
Absolut. Ich finde, Klarheit und Commitment sind sowieso sehr stark miteinander verbunden. Klarheit schafft man selber als Recruiterin oder Recruiting-Organisation. Durch Klarheit kommt das Thema Commitment mit rein. Und Commitment kann eben auch bedeuten, wie in dem Gespräch rauskam, wir arbeiten zusammen als integraler Bestandteil von HR daran, die Stelle zu besetzen. Und die Aufgabe von RecruiterInnen ist es einfach zu sagen, was braucht's dafür und woran fehlt es vielleicht manchmal und welche Schritte sind notwendig und wie viel Verbindlichkeit können wir für das Wichtige auch schaffen. Weil wenn wir das herstellen, können wir tatsächlich auch erfolgreich sein. Und seien wir ehrlich, die Stelle schnell, schnell besetzen ist immer das Ziel. Ich habe noch niemanden sagen können, ich nehme mir jetzt mal 2 Jahre Zeit, um die Stelle zu besetzen. Normalerweise ist die offen, weil was drückt. Und die HR-Business-PartnerInnen merken das natürlich genauso, weil dann eben irgendwie in der Organisation etwas schwankt oder schwierig werden kann. Und sich darauf zu referenzieren, also da auf die Herausforderung seiner Schnittstelle auch mit einzuzahlen und zu sagen, hey, wir haben das gleiche Ziel gerade. Ich will schnell sein, du willst schnell sein. So schaut der Prozess aus. Da brauche ich dich, da hast du mich. Und das ist der Fachbereich. Wie können wir das zusammen eintüten, dass es erfolgreich wird? Und vor allem, was fehlt dir aus deiner Sicht in dieser Stellenanzeige oder in diesem Auswahlverfahren? Worauf sollen wir noch mehr einen Fokus nehmen? Weil du kennst die Abteilung besser als ich. Und das ist auch in Ordnung. Ich will die auch so gut kennen, aber du weißt wesentlich mehr. Da komme ich natürlich in der Tiefe nicht hin. Und das setzt Leute in ein Boot. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also miteinander reden hilft da.
Ja, muss ich direkt an Tommy Artus denken, ne? Sprecht doch einfach mal miteinander. Und man kann jetzt lange und breit darüber philosophieren, warum es in manchen Abteilungen dann auch so kommt. Dann sind wir natürlich auch beim Thema Führung, das ist jetzt nicht der Fokus in unserem Podcast hier, aber die Einflussfelder und die externen Faktoren, die da eine Rolle spielen, die sind natürlich gegeben und es ist weiterhin sehr komplex, weil auch im HR und in Recruiting arbeiten Menschen miteinander, aber ich glaube, ein erster sehr logischer Schritt ist auch, dass man wirklich die geballte Kompetenz innerhalb von HR stärkt und weniger in Silos denkst und du machst jetzt das und du machst jetzt das, sondern das darf tatsächlich echt ein bisschen fließender sein. Und da hatten wir, Arthur, mit dem Stefan Reiser, um zum Abschluss der heutigen Episode unserer Solo-Folge zu kommen, hatten wir einen sehr guten Austausch und waren uns da auch tatsächlich aus 3 verschiedenen Perspektiven am Ende des Tages auch sehr einig und hatten da auch eine sehr geteilte Sichtweise, die natürlich ein bisschen nuanciert ist. Klar, weil wir halt auch unterschiedlich sind als Typen und dem, was wir auch so an Erfahrungswerten gemacht haben. Aber wir waren uns tatsächlich sehr, sehr einig, dass Recruiting natürlich zu HR gehört, weil wir ja nachhaltig sein wollen. Und deswegen machen diese Grenzen am Ende des Tages auch innerhalb einer Abteilung nicht so viel Sinn.
Ich habe auch klar den Wunsch gespürt, dass Recruiting insgesamt oder RecruiterInnen ihre Profession einfach vor sich herleben. Also wirklich einfach sagen, Recruiting, das ist meins und ich bin hier Experte, ich bin hier Expertin. Ich kann methodisch ganz gut dazu beitragen, dass wir die richtigen Personen finden. Dafür gilt es einfach, was kannst du morgen anders machen, wenn du hier zuhörst? Werd dir klar über deinen Prozess, Punkt 1. Aber fang auch an, damit zu arbeiten, was ist eigentlich Eignungsdiagnostik? Wie kann ich gute, datenbasierte Entscheidungen treffen für das Umfeld, in dem ich rekrutiere? Und trau dich einfach mit breiter Brust da reinzugehen und zu sagen, ich bringe hier Kompetenz an den Tisch, die vielleicht hier noch nicht in aller Tiefe, vielleicht an der Oberfläche vorhanden ist. Mein Job ist es, das gut zu strukturieren und dann gemeinsam zum bestmöglichen Fit zu finden für diese Rolle. Nicht nur seitens der Anforderung, sondern auch, wie es passt kulturell, aber auch in dein Team hinein. Und worauf müssen wir achten, wenn dann die Person auch da ist? Das lässt sich alles einbinden. Dafür miteinander reden und als Recruiting-Organisation zu sagen, das ist das, was ich als erfolgreiches Erfolgsfaktor mit einbringen kann. So viel Mut, so viel Selbstverständnis für einen selber, für die eigene Funktion darf man mitbringen und das ändert schon einiges. Ja, und da muss man nicht alles in der Tiefe komplett verstanden haben, da überhaupt mal zu starten. Was heißt Struktur? Was heißt methodisches Vorgehen? bringt ab Tag 1 sofort wertvollen Input für jeden, den man so committet auf den gemeinsamen Prozess. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ich bin das auch und würde an der Stelle tatsächlich Arthur einen Knopf an die heutige Episode auch dran machen. Natürlich bedanken wir uns an der Stelle nochmal beim Stefan Reiser für das coole Interview. Das war wie immer, wie er sich selber auch beschreibt, not so usual mit ihm. Und das ist auch gut so, weil genau diese Perspektiven und genau diese Persönlichkeiten brauchen wir auch im HR, um dann wirklich auch einen guten Mehrwert für die Gesamtorganisation zu leisten. Also danke Stefan nochmal an der Stelle. Und wenn du jetzt noch mit dabei bist und uns beiden hier in der Solo-Folge zuhörst, um dieser Bewegung auch noch mehr Geschwindigkeit zu geben, freuen wir uns natürlich auf den gängigsten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify. Freuen wir uns über deine Bewertungen. Das macht uns auch besser. Wir sind auch diejenigen, die das Feedback gerne einbauen. Das haben wir ja in der Staffel 1 auch schon unter Beweis gestellt. Und das machen wir auch in der Staffel 2. Und freuen uns an dieser Stelle auf das nächste Interview. Danke euch da draußen.
Danke fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.